Herzlich willkommen, Konstante Veränderung, Folge 43. Gegenüber von mir sitzt...
André, grüß euch.
Und auch gegenüber von mir sitzt ein geschätzter Gast...
Bernd Zimmermann.
Hallo Bernd, ich bin der Daniel. Bernd, was steht bei dir auf der Visitenkarte oder in deiner Outlook-Signatur?
Derzeit, nach fast 20 Jahren bei Microsoft, steht bei mir Go-to-Market-Manager für das Thema AI-Business-Solutions.
Was gliedert sich alles unter AI-Business-Solutions? Welche Produkte?
Relativ einfach zusammengefasst, das ehemalige Modern Work-Portfolio, M365 und auch Surface, was damals dazu gehört hat, aber auch das alte Business-Solutions-Portfolio, Biz-App-Solution-Portfolio wie Dynamics 365 und die Power-Plattform.
Die Power-Plattform ist ja quasi neu zu dir dazugestoßen, oder?
Korrekt, ja. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich habe schon relativ viel Erfahrung im Umfeld. Ich war vor Microsoft 5 Jahre für SAP tätig.
Vor und Microsoft? Und du hast gerade gesagt, 20 Jahre bei Microsoft.
Ja, 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 ja.
Fürs Rekord.
Ich habe einiges an Erfahrung. Ich glaube, darauf willst du hinaus, André.
Ja, ja, volle Kanne.
Aber ist das für dich, wenn du so eine Änderung durchmachst, wie bereitest du dich persönlich darauf vor? Also jetzt gibt ja die Corp uns das vor und sagt, du Bernd, heuer gehört das auch zu deiner Produktpalette. Mhm. Wie gehst du das an?
Ich sehe es immer für mich persönlich als Wachstummöglichkeit. Ha? Mhm. Und glaube, das ist die richtige Herangehensweise. Es hat natürlich viel mit Lernen zu tun. Etwas, was mir besonders am Herzen liegt, ist auch Self-Learning oder auch das ganz gesamte Netzwerk zu nutzen, um zu lernen. Und ich sehe es immer als spannende neue Möglichkeit, meinen Horizont zu erweitern und mein Spektrum zu erweitern, ständig dazu zu lernen.
Jetzt hast du in deiner Karriere innerhalb der Microsoft schon sehr beeindruckende Positionen bekleidet. Kannst du uns ein paar Highlights nennen, wo du sagst, ja, das war eigentlich für den Lauf meiner Karriere total wichtig, das zu machen, oder das hat mich total geprägt?
Sehr, sehr gerne. Und ja, zurückblickend, da hat es doch einige Veränderungen gegeben, über die ich im Nachhinein rückblickend sehr stolz bin.
Vielleicht zu Recht, ja.
Beginnen wir mal so, ich bin damals von der SAP abgeworben worden und habe als Specialist Seller, so würde die Rolle heute heißen, im KMU-Bereich, im Small- und Medium-Bereich begonnen. Warum habe ich die Herausforderung angenommen? Ganz einfach, weil ich bei der SAP im Enterprise-Bereich tätig war, sehr viel Direktvertrieb und Direktkundenengagements, und zwar für mich war es spannend auch zu lernen, wie mache ich das im KMU-Umfeld, wo ich nicht selbst skalieren kann, sondern wo ich über Partner gemeinsam die Skalierung schaffen kann. Das war bei mir der Einstieg bei Microsoft. Rückblickend für mich super spannende Zeit, extrem viel dazugelernt. Nicht nur Business Scaling, sondern auch wie die Microsoft funktioniert, wie sie tickt, was so der Rhythmus des Geschäfts ist, und etwas, was ich bei meiner Karriere bei Microsoft immer durchzieht. Ich habe immer einen Schritt nach vorne geblickt und mir überlegt, was kann das nächste große, spannende Thema sein. Und mit der Perspektive war ich rückblickend immer sehr erfolgreich. Ein Beispiel, ich bin dann aus der österreichischen Niederlassung heraus in ein Team, das man am besten vielleicht mit einem Startup-Team vergleichen kann, ins Incubation-Team gewechselt. Mhm. Das ist und war damals ein Bereich bei der Microsoft, wo man sich einfach mit neuen Ideen beschäftigt hat, wo man geglaubt hat, dass das entsprechendes Geschäftspotenzial hat. Das war seinerzeit das Thema Telefonie. In Zeiten, wo noch jeder sein Festnetzgerät am Tisch stehen gehabt hat und die Vision von Kommunikation, die softwarebasierend ist, noch nicht wirklich weit fortgeschritten war. War spannende Zeit, sehr viel Überredungsarbeit mit Kunden, die mutig waren zu arbeiten, die gesagt haben, ich bin bereit, das Desktop-Phone vom Tisch zu entfernen und wirklich hier softwarebasierend zu kommunizieren. Und wo das Ganze geendet ist, glaube ich, wissen wir alle am besten seit der Pandemiezeit, wo eigentlich Homeoffice und mobiles Arbeiten State of the Art war und ohne softwarebasierende Unified Communications Lösungen kein wirkliches Arbeiten möglich war.
Das heißt, du warst noch in der Lynx und Skype für Business-Zeit und dann hast du wohl Teams-Zeit quasi mitgenommen, als dann aber in einer anderen Rolle. Ne?
André, du willst mich jetzt testen, ob ich alle Produktnamen noch kann.
Nein,
das Office Communication Server, Live Communication Server hat es gegeben. Dann ist das Ganze irgendwann Lynx geworden, Skype for Business, ja. Und wir wissen, dass Microsoft Teams jetzt die Lösung ist, in der das Ganze gemündet ist. Aber ja, das habe ich alles mitgemacht.
wenn man sich das Phones-Business anschaut, aus der Perspektive von damals, war das für dich schon klar, dass das irgendwann einmal alles mit Softphones abgelöst wird und dass in Österreich bald keine Tischtelefone mehr stehen?
Sehr selten, sagen wir
so. Genau, weil wir kommen ja alle noch aus einer Zeit, da war das Telefon noch in der Küche oder im Vorzimmer und Mobiltelefone war ja schon ganz modern und dann kam das Smartphone. Wie war das aus deiner Perspektive damals?
Also ich habe die Vision mit der Industrie geteilt.
Okay.
Ich glaube, es ist auch in vielen Fällen ein Generationenthema. Ja, kann mich damals noch erinnern. Vielleicht habt ihr es auch noch in Erinnerung. Drei hat damals eine große Kampagne gehabt in Bezug auf Videotelefonie
übers mobile Netz.
Sehr erfolgreiche Kampagne. Nicht so erfolgreich war die Umsetzung. Ich glaube, es hat jeder einmal ausprobiert. Ja, aber so wirklich angenommen wurde es nicht. Haben wir, glaube ich, bei uns auch erlebt. Telefonie wurde Schritt für Schritt angenommen. Video, ja, ist jetzt heutzutage noch immer sehr abhängig von der Unternehmenskultur, hat aber aus meiner Sicht auch einen ganz wichtigen Anteil an dem hybriden Arbeiten, dem Zusammenarbeiten mit Kollegen verteilt auf dem ganzen Globus.
Du hast ja einen großen Footprint, was auch die Unternehmenskultur in der Microsoft Österreich angeht, aber wie ist dann der Reise weitergegangen von diesem Enterprise Voice Phones Umfeld?
Ja, so wie ich es zuvor erwähnt habe, immer Augen und Ohren offen gehalten, mein Netzwerk gepflegt und nachdem dann mit dem Thema Telefonie der Durchbruch geglückt ist und ein gewisses Mindestmaß an Umsatz erreicht wurde, wurde dieses Thema aufgelöst. Es hat sich aber, wie so oft, eine neue Möglichkeit aufgetan, nämlich das Thema Cloud, BPOS. Wenn sich einer von euch noch erinnern kann, war das große Thema und ich bin dann eigentlich nahtlos ins Global Black Belt Team gewechselt, wo wir uns mit den ersten Cloud-Deals beschäftigt haben, wo wir bei vielen Engagements gerade am Anfang sehr viel überraschende Fragen bekommen haben, die wir so nicht ad hoc beantworten konnten, wo wir auch mit den Engineering-Teams arbeiten mussten. Aber auch das eine super spannende Zeit, natürlich eine Änderung der Denkensweise. Es war damals noch eine Zeit, wo viele Unternehmen ganz stolz waren, dass sie ein eigenes Datacenter hatten, wo sie vielleicht hinuntergehen konnten und sich das anschauen konnten und dann dieser visionäre Schritt zu sagen, vielleicht will ich nicht alles in meinem eigenen Datacenter betreiben, sondern vertraue hier auf große Cloud-Data-Provider. Auch rückblickend eine spannende Zeit und hier haben wir das Beispiel, dass der Trend ganz stark in Richtung Cloud-Computing gegangen ist und heutzutage sicherlich nicht mehr wegzudenken ist. Noch dazu, wir wissen, dass das Thema künstliche Intelligenz wahrscheinlich von den meisten unserer Kunden nicht selbst im Datacenter betrieben werden könnte.
Also nur zur zeitlichen Einordnung, ich war einer der ersten Office 365 Engineers, die geheirat worden sind in Europa. Das war 2017. Der Bernd hat sich 2014 schon mit BPOS und Office 365.
Das ist der Vorgänger für Office 365, wenn man so will. Ja.
Quasi schon weit vorm Peak. Würdest du sagen, du hast ein Gefühl für Technologien, die die nächste bahnbrechende Welle bringen?
Ja, also ich glaube, dass ich bis jetzt ein ganz ein gutes Gespür gehabt habe, vielleicht auch so mutig war, um auf diese Themen zu setzen, also um allen ein Gespür zu geben. Diese Incubation-Teams, also diese Global Black Belt-Teams, das sind super spannende Jobs, ganz nah dran an neuen Innovationen, aber um ehrlich zu sein, du weißt doch jedes Jahr aufs Neue, so spätestens im Mai nicht, ob es diesen Job, ob es diese Rolle weiter gibt, abhängig wie sich das Business entwickelt, von anderen Faktoren abhängig, das heißt, durchaus auch ein sehr risikobehaftetes Umfeld. Aber das war ich damals bereit einzugehen und ich glaube, was ich daraus erhalten habe, ist sehr viel dazugelernt, auch viel gelernt, wie man ein neues Business aufbaut, wie man sehr agil auf Feedback von Kunden antwortet, reagiert, um den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden und Dinge, die man vielleicht von Anfang an nicht gesehen hat, mit zu berücksichtigen.
Jetzt hast du vorher schon die AI-Ära angesprochen. Mhm. Das ist das größte Ding, oder? Was du bis jetzt gemacht hast wir beeinflussen die ganze Welt.
Nein. Will ich so jetzt nicht unterstreichen. Okay. Da hat es noch andere spannende Schritte gegeben. Ich habe zuvor den Schritt in die Telefonie gesprochen. Aber mitunter einer der spannendsten Rollen ist, ich habe mich ja nach vielen Jahren im Sales dann auch entschieden, in einen anderen Bereich zu wechseln, um das Thema Post-Sales besser zu verstehen. Ja, in den ersten Wochen der Customer Success Unit, die damals bei Microsoft gegründet wurde, vielleicht als Erläuterung, das Unternehmen hat erkannt, dass Cloud-Born Companies alle nicht nur einen starken Fokus auf Vertrieb haben, sondern auch einen starken Fokus darauf haben, die Kunden zu unterstützen, die Cloud-Lösungen, die sie gekauft haben, auch einzusetzen. Darum hat sich Microsoft dann auch entschieden, in eine eigene Customer-Sex-Unit zu investieren. Und ich hatte damals, hat sich wiederum ergeben, ich habe mich schon länger mit dem Thema Adoption Usage auseinandergesetzt in meiner Sales-Rolle. Die Customer-Sex-Unit wurde dann gegründet und ich habe dann die Möglichkeit bekommen, ich glaube, ich war Mitarbeiter Nummer 3 oder 4 in der Customer-Sex-Unit von Modern Work, da den Lead für Europa, Mittel- und Afrika zu übernehmen. War auch für mich super spannend, die andere Seite des Businesses zu sehen. Ganz tolle Möglichkeit, habe ein komplettes Team in Europa, Mittelosten und Afrika aufgebaut. Wir haben da sehr viel externe Leute geheirat, bewusst mit dem Fokus nicht so stark auf technisches Know-how, weil das war bei der Microsoft, muss man gestehen, immer sehr stark ausgeprägt. Wir haben da wirklich darauf fokussiert, Leute mit Industrie-Know-how, Leute mit Adoption-Change-Management-Know-how onzuboarden, um unsere Kunden bestmöglich bei der Umsetzung und bei der Implementierung von diesen Cloud-Lösungen zu unterstützen. Das Ganze hat dann natürlich gegipfelt in der Zeit, die wir uns alle nicht gewünscht haben, aus der wir aber viel lernen ziehen konnten, die Zeit der Pandemie, wo viele Kunden in kürzester Zeit in die Cloud wechseln mussten, einfach um hybrides Arbeiten zu unterstützen.
Ja, das heißt, du bist von einer lokalen Rolle, die du vorher hattest, also mehrere lokale Rollen, in eine globale Rolle gewechselt, weil du hast gesagt, du hast jetzt auf einmal mehrere Kontinente sozusagen hier betreut und gemanagt. Was war jetzt das Spannende oder das Herausfordernde an diesem Wechsel? Weil ich glaube, das ist ja ein Unterschied, ob du jetzt quasi den Menschen hier um die Ecke kennst und sagst, okay, das ist der Kollege aus Linz und das ist der Kollege aus Graz und oder das ist der Kollege aus Südafrika. Ne?
Ja, spannend, berechtigte Frage, André. Mich hat es auch immer interessiert, wie in unterschiedlichen Kulturen gearbeitet wird, wie man vielleicht in der Kultur mehr erfolgreich sein kann, in einer anderen Kultur. Und das war der große Wechsel da von lokalen, regionalen Rollen hin in eine globale Rolle. Ja, dessen muss man sich auch immer bewusst sein. Ich glaube, auf das muss man sich einlassen. Aber was auf der Hand liegt, dass in so einer Rolle, du hast nicht mehr die Möglichkeit, dich mit jemandem einfach bei einem Café zusammensetzen. Das heißt, du musst deine Stärken, was jetzt Online-Meeting betrifft oder Video-Meetings betrifft, da stärker ausbauen. Wir wissen, das ist vielleicht in vielen Fällen ein anderes Kommunizieren. Du musst vielleicht kurzer, prägnanter deine Punkte auf den Punkt bringen, als es in einem Gespräch möglich ist. Aber auch so spannende Dinge, wenn es einfach Unklarheiten gibt oder wenn alles nicht im Einklang ist, dann muss man das Ganze online klären. Rückblickend viel gelernt aus dieser Zeit. Das hilft mir jetzt noch immer weiter und möchte ich nicht missen.
Der Franz war ja letztens unser Gast und hat auch erzählt von den Herausforderungen. Wie war das für dich, mit vor allem Leuten aus anderen Zeitzonen zu arbeiten?
Rückblickend, meine Quintessenz, man muss natürlich sehr flexibel sein, was die Arbeitszeit betrifft. Also, da hat es natürlich Situationen gegeben, wo wir das Geschäftsjahr global begonnen haben, wo ich genauso auch für Japan meine Session halten musste. Das heißt, das sind dann oft Arbeitszeiten, die sich wahrscheinlich keiner wünschen würde, eher Arbeitszeiten wie ein DJ. Das gehört aus meiner Sicht einfach auch dazu. Aber ich glaube, da hat man im Business jetzt auch mittlerweile viel gelernt. Das kann man aus meiner Sicht sehr gut auch mit Aufzeichnungen erledigen und dann einfach über Chat oder über andere Kanäle Fragen beantworten. Das ist so eine Quintessenz und wir haben so, gerade wenn man in einem globalen Team ist, irgendjemand hat immer dann eine blöde Zeit an Meetings. Wir haben es zum Beispiel dann nach langer Diskussion gemacht, dass wir einfach die Zeiten rollierend gemacht haben, dass wir aus mitteleuropäischer Zeit entweder einen sehr frühen Team-Meeting-Call gemacht haben oder einen sehr späten. Wobei, da darf ich eine Erfahrung weitergeben, in einem globalen Team hat man gerade, wenn man in Europa sitzt, sicher einen Vorteil. Entweder ist es früh oder spät, aber in vielen Fällen nicht mitten in der Nacht. Das hat sich ganz gut ergeben. Das waren natürlich auch interessante Abstimmungen im Team, um hier allen Anforderungen gerecht zu werden und früher oder später auch auf alle Rücksicht nehmen zu können. Ja.
Jetzt hast du vorher, bevor wir zum großen AI-Thema kommen und den aktuellen Topic, wenn man so lange bei der Microsoft dabei ist und immer wieder den Mut hat, auch Rollen zu übernehmen, wo man weiß, okay, es kann jetzt eine Technologie sein, die vielleicht raus aus der Priorität kommt, oder es kann einfach eine Technologie sein, wo es ganz sicher Veränderungen gibt, dann ist ja wirklich Netzwerken was Essentielles. Wie würdest du das runterbrechen? Was ist dein Erfolgsrezept, warum du so gut bist im Netzwerken? Oder was machst du, dass du den Leuten in Erinnerung bleibst, oder dass sie denken, ja, der Bernd ist kompetent, der kommt wieder in Betracht für die neue Rolle?
Ich glaube, das liegt auch stark in meiner DNA, Österreicher zu sein, sehr kommunikativ zu sein, auf Leute zuzugehen, ja, einfach auch nicht immer nur über Business zu sprechen, sondern auch über das Privatleben, über lustige Themen zu sprechen. Das hat mir immer geholfen. Ich habe auch für mich selbst definiert, wir alle wissen, du kannst deinen ganzen Arbeitstag nur mit Arbeit und Task füllen und hast wahrscheinlich dann noch immer nicht alles erledigt. Ich habe für mich selbst ein bisschen so die Strategie, und das funktioniert für mich nach wie vor sehr gut, dass ich mir einfach eine gewisse Zeit des Arbeitstages auch fürs Netzwerken freihalte.
Okay.
Das ergibt sich oft im Büro kurzfristig, der klassische Fall, Coffee-Chat, Kollege ist zufällig im Office, man trifft sich, man setzt sich zusammen, oder durchaus auch geplanterweise, also man einfach sagt, virtueller Kaffee oder gehen wir gemeinsam essen. Das erfordert gewisse Disziplin. Wie gesagt, es ist immer so, die richtige Balance zu finden, was muss ich jetzt priorisieren? Es gibt vielleicht im Moment viele Dinge in der Firma, im Job, die ich weiterbringen muss, aber ich bin der Meinung, in unserem Arbeitsumfeld, wo wir auch bereit sind, sehr weit zu gehen, sollte diese Flexibilität auch gegeben sein. Und ja, das hilft dir dann einfach weiter, weil du über viele Dinge vielleicht vorweg erfährst oder du wirst gefragt, was du von dem hältst. Oder best case, was bei mir auch öfters passiert ist, dass in vielen Fällen durch meine proaktive, freundliche Art wird dann, wenn sich etwas Neues ergibt, eine neue Rolle, wird auch an dich gedacht, du wirst kontaktiert. Und das ist, glaube ich, das Beste, was einem passieren kann in einem Umfeld, das sehr dynamisch ist.
Genau, ich glaube, das spricht ja auch für die Arbeit, die du abgeliefert hast in der Vergangenheit. Jetzt aber zu AI und Copilot, was ja quasi letztes Jahr, was ja AI und Copilot, heuer ist ja das größere Geschäftsfeld. Was macht für dich da diesen Nervenkitzel aus in der Zeit, wo wir gerade sind?
Ich würde es weniger als Nervenkitzel bezeichnen, wirklich als unglaubliche Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten, wie wir alle zukünftig arbeiten werden.
Mhm.
Nicht nur arbeiten, sondern auch wie die ganze Gesellschaft zum Thema KI sich verhalten wird. Ich bin selbst stolzer Vater zweier Kinder. Jeder, der Kinder hat, sieht natürlich, dass die Kinder mit Technologie anders aufwachsen. Da wird vieles selbstverständlich. Ich bin ein großer Verfechter, der auch viel Potenzial im Education-Bereich sieht.
Mhm.
Aus meiner Sicht ist gerade der Bildungsbereich natürlich historisch etwas veraltet. Ich bin dafür, dass man den Kindern Basics beibringen muss, aber ich bin starker Meinung, dass man sich auch neuen Gegebenheiten anpassen sollte, und das Thema KI, so wie es in Österreich vielleicht im Bildungsbereich in vielen Fällen noch immer gesehen wird, nicht als böses Übel sieht, sondern dass man KI vielleicht auch als Potenzial sieht. Wie kann man die Kinder besser unterstützen? Wie kann man vielleicht im Unterricht KI nutzen, um die Kinder so zu erziehen, dass sie zukünftig in der Arbeitswelt KI nutzen, aber durchaus auch kritisch hinterfragen, wenn es um Antworten geht. Und das habe ich bei der Rolle, wie sie sich aufgetan hat, aus meiner Sicht gesehen. Wir alle wissen nicht, wie sich das Schritt für Schritt weiterentwickeln wird. Das heißt, wir alle lassen uns in vielen Fällen auf etwas ein, wo wir nicht auf alles eine Antwort haben. Aber der Reiz war ganz klar für mich, diese Zeit zu prägen, einen Beitrag zu leisten, jetzt nicht nur für unsere Enterprise-Kunden, sondern auch für die gesamte Gesellschaft.
Wie schaut so ein Daily Business von dir aus? Also was ist so, wenn du jetzt einen Durchschnittstag hättest?
Hast du einen Durchschnittstag heutzutage?
Kein Tag schaut aus wie der gleiche oder wie dasselbe. Bei mir, ich habe bei mir im Arbeitsalltag eingebaut, ich freue mich, wenn ich meine Kinder noch in die Schule bringen kann.
Mhm.
Bei meiner Großen ist mittlerweile hinfällig, die studiert schon. Ja, da habe ich heute die Möglichkeit gehabt, weil es sehr früh war, sie am Bahnhof zu bringen. 6.30 Uhr am Bahnhof, da freut sich natürlich. Ja. Sonst bringe ich meinen Sohn zur Schule, und das ist auch für mich wichtig, ein bisschen so den Rhythmus zu finden.
Mhm.
Das heißt, das ist ein Fixpunkt. Und ich bin ein Early Bird, zumindest im Büro. Ich bin relativ oft im Büro. Mhm. Ich habe es nicht weit im Büro. Ich bin meistens so 8.10 Uhr, 8.15 Uhr da. Ab den anderen sehe ich um die Zeit auch immer wieder. Und wie schaut mein typischer Tag aus? Ich habe sehr viel auf der Agenda.
Mhm.
Und etwas, was in der Rolle ganz wichtig ist, Prioritäten setzen. Das heißt, ich habe am Vortag schon meine Ideen, was zu tun ist, aber ich setze mich in der Früh als erstes hin und schaue mal, was steht alles auf der Agenda und was hat wirklich Priorität. Und daraus definiere ich die Schwerpunkte, aber unter der Prämisse, dass ich weiß, dass in dem dynamischen Umfeld sich viele Dinge oft sehr kurzfristig über den Arbeitstag ergeben. Ich werde dort benötigt, da muss ich Input geben. Das heißt, ich habe eine gewisse Zeit auch flexibel eingeplant, wo ich weiß, dass ich nicht alles abarbeiten kann, was jetzt abgearbeitet werden muss, einfach weil Input kurzfristig meinerseits benötigt wird. Das ist so mein typischer Alltag. Ihr kennt mich, ich bin auch sehr bemüht und total interessiert, mit Kunden, mit Partnern zu arbeiten. Das baue ich immer wieder mit ein. Mhm. Etwas vielleicht abschließend, den Freitag nutze ich immer ganz gern, um wirklich die Woche abzuschließen. Das heißt, die offenen Aufgaben, die zu erledigen sind, zu erledigen, für mich die Woche abzuschließen und vielleicht am Freitag die letzten ein, zwei Stunden zu resümieren und mir Gedanken zu machen, was in der nächsten Woche alles ansteht.
Das heißt, um das ein bisschen für die Zuhörer einzuordnen, du bist Go-to-Market-Lead, aber das ist jetzt keine, ich als quasi kein Marketingmensch würde trotzdem behaupten, das ist keine klassische Marketingrolle, wo du eine Werbekampagne designst und so weiter, sondern du überlegst dir, wie bringen wir das, diese Features, die im Copilot und sonstigen, also und Business Solutions Umfeld quasi rauskommen, wie bringen wir das in den Markt und wie bringen wir es an den Mann und Frau? Mit welchen Initiativen, wie können wir Partner integrieren, welche Programme gibt es seitens Microsoft und so weiter. Das heißt, du bist sowohl für externe Leute eine Drehscheibe, als auch für interne Leute, die sagen, jetzt habe ich einen Kunden, der interessiert sich, wie können wir den unterstützen und so weiter.
So, super Punkt, André. Ich würde sagen, es ist keine, wie du schon gesagt hast, keine klassische Marketingrolle. Marketing ist ein wichtiger Bestandteil der Rolle. Mhm. Auch das macht mir sehr viel Spaß. Wenn mich jemand fragt, meine Rolle zu beschreiben, ich beschreibe sie immer ganz gerne so, meine Aufgabe ist es, alle relevanten Personen gemeinsam an den Tisch zu bringen und gemeinsam zu entscheiden und auch von meiner Seite aus zu coachen, was man mit den zu uns verfügenden stehenden Materialien, Programmen, Ideen, Möglichkeiten, wie man das bestmöglich nutzen, um einen Mehrwert zu generieren. Einen Mehrwert für den Kunden, aber auch genauso einen Mehrwert für unser Unternehmen. Das ist offen und ehrlich ausgesprochen gar nicht immer so einfach. Wir kennen das. Verschiedenste Parteien an einen Tisch zu holen und dass sie sich wirklich auch Zeit nehmen. Wir wissen, jeder hat natürlich andere Interessen, sehr stark getrieben daran, woran sie gemessen werden. Aber das ist es auf den Punkt gebracht, wie ich meine Rolle beschreiben würde. Zurückkommen zum Marketing. Es gibt natürlich gewisse Formate, an denen wir nicht viel Individualisierung durchführen können. Aber was mich irrsinnig freut in dem Setup und in meiner Rolle, es gibt durchaus noch Gestaltungsspielraum. Vielleicht ein Beispiel, wie ich die Rolle gestartet habe, habt ihr ein bisschen so das Feedback gegeben, ja, zum Thema Copilot ändert sich ja monatlich sehr viel. Wäre irgendwie eine coole Idee, wenn wir uns überlegen könnten, wie wir das vielleicht am Markt einfach zusammenfassen konnten. Und ich habe das dann evaluiert, auch Feedback von extern eingeholt und daraus ist dann, um nur ein Beispiel zu nennen, die Idee der monatlichen Copilot Discovery Hour geworden. Das ist eine Idee, einfach jeden letzten Freitag im Monat von 11 bis 12 in einer Stunde auf einfachste Art und Weise die Neuerungen rund um das Thema Copilot zu präsentieren mit praktischen Beispielen. Wiederum Fokus nicht nur auf die IT, sondern auch sehr stark Fachbereiche. Und ja, rückblickend, diese Idee ist gewachsen. Wir haben klein begonnen, André, wenn du dich erinnerst.
Genau, die ersten Call waren 7 Leute, glaube ich,
und,
oder so.
Ja, mittlerweile ist das ein sehr interessantes Format, wo wir sehr viele Kunden und Partner gewinnen konnten. Und was mich besonders freut, das ist natürlich eine Möglichkeit für alle Kunden, vom Einzelunternehmer übers KMU bis zum Enterprise-Unternehmen, hat hier jeder die Möglichkeit, sich auf einfachste Art und Weise die Neuigkeiten zu holen, inspirieren zu lassen. Und rückblickend, das sind so Dinge, die mich stolz machen. Immer stellen wir selbst auch immer die Frage, österreichisch gesagt, vielleicht, was war mein Beitrag, was war meine Leistung? Aber rückblickend bin ich überzeugt davon, dass wir hier sehr viel Impact haben mit derartigen Formaten und ich auch der Meinung bin, ja, wir sind ein globales Unternehmen. Es gibt auch marketingseitig natürlich Marketing-Engines, die global sehr gut funktionieren, Stichwort Copy and Paste, aber ich glaube, dass man auf die Märkte wie in Österreich auch auf die Besonderheiten eingehen sollte und daraus Erfolg schöpfen sollte und das ist ein Beispiel von vielen, wo es uns hoffentlich gelungen ist.
Discovery kommt sicher wirklich sehr gut an, weil wir das auch entsprechend hier technisch begleiten. Wir SS, also Daniel, Andrade und ich, als auch Leute aus dem Business. Das heißt, wir haben auch Business Application, vor allem im nächsten, am 24.10. haben wir da entsprechend hier Kollegen. Und an die Zuschauer, Zuhörer, besser gesagt, einfach Bernd auf LinkedIn folgen und dann wisst ihr Bescheid, wann die nächste Discovery ist und wo der Anmeldelink ist. Da könnt ihr nichts versäumen. Ja.
Jetzt hast du aus meiner Sicht zwei Veranstaltungen und Veranstaltungsserien besonders geprägt, Bernd. Beides war Team-Effort, gar nicht drüber zu reden, aber der EID im Museumsquartier war was Besonderes aus meiner Sicht. Was sind da deine Gedanken, wo man doch schon ein bisschen Abstand dazu gewonnen hat, zu der Veranstaltung?
Ein Wort, stolz. Stolz, was wir da erreicht haben. Ja, es war sehr viel Vorbereitungsarbeit, mitunter auch Stress. Aber ich bin sehr stolz über das, was wir bei dem großen AI-Event im Museumsquartier im letzten Kalenderjahr erreicht haben. Für mich ist jetzt mal persönlich auch immer wieder Ziele, genauso wie bei diesem Event. Und für mich war es einfach wichtig und relevant, aufzuzeigen, welche österreichischen Unternehmen denn schon auf Copilot setzen, warum sie darauf setzen und am besten die Kunden selber sprechen zu lassen. Das ist aus meiner Sicht authentischer und das war das große Ziel heraus. Rückblickend ist es uns, glaube ich, sehr gut gelungen, auch in der offenen Podiumsdiskussion. Ja. Ich werde auch immer gefragt, woran messe ich den Erfolg von einer derartigen Strategie? Rückblickend, glaube ich, war es das absolut Richtige, sind einige kritische Fragen dann in der Podiumsdiskussion von anderen Kunden aus dem Auditorium gekommen. Und wenn du überlegst, wie du am besten politisch korrekt antwortest, aber ein Kunde kommt dir zuvor auf der Bühne, der bereits die Erfahrung gemacht hat und präsentiert seine Perspektive, warum sie beispielsweise auf Copilot gesetzt haben. Aus seiner Sicht dann ist das noch wesentlich überzeugender, als es aus unserer Stimme zu hören. Und das hat sich dort auch so dargestellt und befürwortet. Das sehe ich übrigens bei immer mehr Veranstaltungen. Erst letzte Woche bei einer Veranstaltung gehabt, bei einer Veranstaltung beigetragen, wo wieder einige Kunden, die vielleicht noch nicht so weit waren, kritische Stimmen zum Thema Cloud Computing, Privacy oder auch das klassische Thema Transcription Teams Meeting aufgebracht hat. So klassische Fragen, die du ja auch kennst. Ja. Mhm. Das kann ja dann jeder lesen. Dann muss ich ja aufpassen, was ich sage in dem Meeting und wie ist das aus Privacy-Sicht abgesichert. Und dann war es tatsächlich wiederum so, dass ein Kunde sofort seine Hand auf und gesagt, wir sehen nur Vorteile daraus. Wir haben das Thema Transcription mit der Hilfe von Copilot in Teams umgesetzt. Wir sehen einfach, dass wir von der Qualität der Dokumentation wesentlich besser werden, vielen die Arbeit abnehmen und gerade das Follow-up dadurch auf ein ganz anderes Niveau gehoben wird. Und das war wieder einer dieser Momente, wo politisch korrekt wir unser Lächeln etwas zurückhalten sollten, aber wo ich dann für mich auch so ein bisschen merke, wir haben doch einiges richtig gemacht, weil es gibt Kunden, die die Optionen und die Möglichkeiten, die diese Technologie bietet, erkannt haben und wirklich für sich nutzen, einfach um effektiver zu sein und vielleicht, so wie es unsere heutige Zeit auch erwartet, arbeiten zu können.
Aber um zurückzukommen ein bisschen auf das Event noch ein bisschen und also in Zahlen einzugliedern. Das heißt, wir haben ja dieses Event gehabt, da waren 1400 Besucher, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, in der Größenordnung, ja.
Wir hatten Partner on Stage, also es gab drei Bühnen, drei Tracks, es waren partnergetriebene Tracks. Du hast eine ganze Bühne sozusagen für den ganzen Tag hast du verantwortet und gestaltet, sagen wir so, ja. Plus auf der Hauptbühne hast du auch mitgesprochen und mit partizipiert. Und auf der Hauptbühne waren einige Speaker aus Österreich, einige Speaker aus Amerika, die entsprechend hier eingeflogen sind für den Tag. Plus auch wiederum Partner- und Podiumsdiskussionen mit Kunden und so weiter. Das heißt, das ist einfach nur, dass man hier diese beweglichen Teile, sage ich mal, kurz einfach innehält, ja, was da alles schiefgehen kann.
Ja, danke, André, dass du sagst, für mich vielleicht selbstverständlich, aber ja, du hast recht. Also ich mache es auch sehr gerne, muss ich sagen, gehört auch dazu, bei Events moderieren, Podiumsdiskussionen vorbereiten mit den entsprechenden Kunden, wo in vielen Fällen sehr viel Arbeit in der Vorbereitung liegt, die vielleicht von vielen nicht so gesehen wird, was aber dann wirklich aus meiner Sicht die Qualität eines derartigen Events, sei es online oder in person, tatsächlich ausmacht. Es ist eine sehr, sehr vielfältige Aufgabe, die ich habe. Das heißt, zuvor schon erwähnt, man muss flexibel sein, man muss offen sein, auch immer wieder dazu zu lernen. Aber das macht den Reiz aus und Ich habe es bis jetzt in keinster Weise bereut, auch diese neue Herausforderung mit dem Fokus auf das Thema Co-Pilot-KI anzunehmen.
Die zweite angesprochene Veranstaltungsreihe, die du sehr geprägt hast, das war auch das, was den André und mich zeitlich sehr beschäftigt hat, waren die Prompt-Add-ons. Möchtest du uns ein bisschen was erzählen über die Idee, die Umsetzung und vor allem dann den Outcome?
Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Also auch das ist wiederum entstanden aus, und das schätze ich sehr, auch mit euch gemeinsam, einfach zu brainstormen, zu analysieren, was fehlt uns, was braucht man denn wirklich voranzukommen. Und ja, seit vielen Jahren wird von uns der Fokus auf Business Decision Maker außerhalb der IT gelegt. Wir waren nicht immer so erfolgreich, aber für mich war es persönlich gerade das Thema Künstliche Intelligenz, das wird in vielen Fällen in den Fachbereichen entschieden. Und ja, dann ist die Idee geboren, lass uns doch einmal versuchen, mit dem Thema Co-Pilot KI wirklich Fachbereiche anzusprechen. Und ihr kennt mich, ich bin nicht nur ein Mann der Worte, sondern auch der Umsetzung. Das heißt, ich bin dann sehr schnell auch dabei, die Ärmel aufzukrempeln und Dinge umzusetzen. Da habe ich auch ein wenig den Brand geworben, der Bernd macht was. Am Anfang kriegt man nicht alle Details mit. Aber was ich sehr schätze, ist, dass ich da Vertrauen im Unternehmen habe. Und ja, mein Ansatz ist auch, klar, ich könnte euch alle mit der Vorbereitung vielleicht mit täglichen Calls beschäftigen und eure Zeit wegnehmen. Ich habe über die vielen Jahre meiner Karriere gelernt, wann ist der richtige Punkt, Leute zu integrieren, zu involvieren, um mit der Zeit, die für uns alle limitiert und kostbar ist, bestmöglich umzugehen. So war es dann auch bei den Prompt-Addons. Wir haben uns entschieden, hier für eine Vielzahl von verschiedenen Fachbereichen eigene Workshops anzubieten, Hands-on-Workshops anzubieten. Haben danach den ersten Workshops gesehen, das funktioniert sehr gut, sogar so gut, dass wir oft an die Kapazitätsgrenzen gestoßen sind. Um nur ein Beispiel zu nennen, der Prompter dann für HR war so schnell ausgebucht, dass man dann schnell überlegen mussten und entscheiden mussten, ob wir nicht einen größeren Raum zur Verfügung haben. Wir sind dann zu einem unserer Partner ausgewichen und haben den Prompter dann für HR wirklich in neue Dimensionen gehoben. Und das macht mir wiederum auch Spaß, neue Dinge auszuprobieren. Und rückblickend, wir haben da einiges an Feedback bekommen, unter anderem von dem HR-Prompter dann, wo dann viele HR-Leads von großen Kunden in Österreich das Feedback gegeben haben, so nah habe ich Microsoft eigentlich noch gar nicht an meinem Fachbereich gesehen. Danke, dass es auch etmal was gibt, das nicht nur für die IT gedacht ist. Ja, das sind dann oft so Dinge, die untergehen, aber die aus meiner Sicht den Erfolg eines derartigen Events untermauern. Und das motiviert mich dann zusätzlich. Ich muss euch recht geben, wir haben sehr viele Prompt-Addons gerade im letzten Microsoft-Geschäftsjahr gemacht. Fakt ist, dass diese Prompt-Addons aus geschäftlicher Sicht großes Potenzial im aktuellen Geschäftsjahr mit sich bringen, weil wir da eine Basis bei vielen Kunden gelegt haben, auf der wir aufbauen können.
Nur zur, wiederum, ich bin ja der Klärbier heute, glaube ich.
Zur Einordnung.
Genau, Einordnung, was ist ein Prompt-Addon? Das heißt, Prompt-Addon beschäftige ich mich mit einem Thema. Wir haben, warum das nicht public gemacht worden ist, weil das entsprechend auf die Großkunden gegangen ist, eigentlich die Initiative. Bedeutet, dass man sich einen halben Tag mit einem Thema beschäftigt, HR, Finanz, was haben wir noch gehabt, Marketing haben wir auch gehabt,
Sales,
genau. Finance. Und sagt, wie kann mir in der Rolle Sales oder Marketing oder HR eben angesprochen, hier der Co-Pilot helfen. Und da haben wir Labs vorbereitet, wenn man es so will, die einfach 4-5 Labs haben wir immer gehabt, angefangen von einem E-Mail bis dann zu einem Agent, diese Use Cases oder Day in the Life eines HR-Menschen hier begleiten und aufzeigen, was wäre theoretisch möglich und praktisch, um einfach Inspiration zu geben, wie das Ganze funktioniert, und wo der Copilot hier unterstützen kann.
Aber am Anfang gab es immer eine Art of Prompting Session.
Ja,
war genau. Das deine Idee, Bernd, oder wie ist das eigentlich entstanden? Weil das ist ja, selbst wenn man sagt, man nimmt den ganzen Tag nichts mit, in der Session nimmst du 100%
ja, auf jeden Fall.
Ja, das waren so ein bisschen Best Practices aus kleinen Kundenworkshops. Wir haben halt gesehen, dass gerade zu Anfang von KI, es hat jemand gegeben, der sich damit beschäftigt und dann war es für viele auch komplettes Neuland. Und dieser erste Schritt, Basics zu erklären, Best Practices, wie so ein Prompt ausschauen kann, hat sich sehr gut eingefügt in diese Idee, um einfach einmal alle auf ein bestimmtes Level zu bringen, um dann diese speziellen Use Cases oder Ideen, die fachspezifisch waren, umzusetzen. Und auch das wieder rückblickend, was hat sich daraus ergeben? das Konzept des Promptatons, vielleicht auch erweitert um den Agentaton, wo es darum geht, bestimmte Geschäftssituationen, Anforderungen mit der Hilfe von KI-Agenten umzusetzen, ist mittlerweile ein Standard auch bei vielen Partnern geworden, als auch Kunden. Ja. Viele Partner haben Agentatons, Promptatons im Angebot, um die Kunden zu unterstützen, ihre Use Cases zu finden. Und hat mich auch sehr gefreut, die Wirtschaftskammer Österreich zum Beispiel veranstaltet eine Veranstaltung für Startups und Kleinunternehmen und auch da ist ein Promptaton Teil der Agenda. Ja, um das Ganze weiterzuheben, ich glaube, dass mit all den Angeboten jetzt nicht nur für große Unternehmen, sondern auch wirklich für Kleinunternehmen und Kleinstunternehmen die Möglichkeit besteht, aus diesen Best Practices mit der Hilfe von Partnern, von anderen Kunden zu lernen. Und ja, wir haben heuer, glaube ich, den nächsten Schritt erreicht mit Agentatons, wo der Fokus ganz stark auf KI-Agenten gelegt ist, ein ganz aktuelles Thema. Sind wir super erfolgreich, glaube ich, darf es erwähnen. Die EVN als einer der größten Energieversorger in Österreich, auch das ist publik gemacht worden über LinkedIn beispielsweise, hat sich mit vielen Teilen der Fachbereichen 2 Tage Zeit genommen, um hier einfach Anforderungen im Unternehmen zu überdenken, wie man das mit KI-Agenten umsetzen kann. Und ich glaube, da liegt gerade in Österreich noch sehr viel Potenzial.
Und wenn wir den Podcast in einem Jahr wiederholen,
ja,
worüber werden wir sprechen mit dir? Was werden wir als in die Vergangenheit blickend besprechen?
Ich glaube, wir werden schmunzeln. Ich glaube, dass in einem Jahr das Thema KI schon ganz stark State of the Art sein wird. Commodity Business für viele Unternehmen. Ich bin auch überzeugt davon, dass viele, wahrscheinlich alle in einem Jahr schon die Rolle des Agent-Bosses haben, dass jeder zumindest 1 oder 2 Agenten unter sich hat, ganz selbstverständlich die ihm zuarbeiten, Aufgaben erledigen. Etwas, wovon ich ganz stark überzeugt bin, drum das Thema The Art of Prompting. Als ein bisschen visionärer Denker bin ich der Meinung, ja, Prompten ist spannend, aber ich glaube, und wir sehen das ja schon, dass einfach die Spracheingabe zukünftig der bestimmende Kanal sein wird, wie ich mit KI arbeiten werde, noch einfacher. Ich brauche einfach keine Tastatur mehr dazu, sondern wie mit meinem Kollegen, Assistenten, wie auch immer, bespreche ich das Ganze und dann wird das Ganze Schritt für Schritt umgesetzt. Das ist so. Wenn ich jetzt eine Vorhersage treffen sollte für ein Jahr, glaube ich, wird das bestimmende Thema sein. Ja.
Unterschreibe ich zu 100%. Genau. Wir haben ja bald die Ignite ums Eck. Ich weiß nicht, ob der Bernd schon Sachen gespoilert hat. Ich möchte die letzten paar Minuten noch nutzen, weil ich fast jeden Sonntag von dir einen LinkedIn-Beitrag lese. Teilweise sehr tiefgründig, teilweise auf aktuelle Themen bezogen, so wie das Ableben von der Jane Goodall. Setzt du dich da am Sonntag hin? Fangst du schon unter der Woche zu denken an? Was ist dein Prozess? Und vor allem, wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen?
Und warum Sonntag?
Sonntag 14.37 Uhr. Ja, das hat sich so ergeben. Ich versuche neben all der Arbeit mir auch Zeit zu schaffen, um mich um Themen zu kümmern und etwas dazu zu den Themen, die mir relevant und wichtig sind. Das muss jetzt nicht immer genau deckend sein mit meinem Berufsleben, du hast erzählt, auch andere Anlassfälle. Und ich blocke mir da bewusst während der Woche und am Wochenende auch Zeit für diese. Persönlich, aber das ist so eine Art Learn-Modus. Für mich ist Self-Learning etwas ganz Wesentliches und Wichtiges. Ich habe auch gelernt, für mich ist auch wichtig, das Ganze zusammenfassen, zum Ausdruck zu bringen. Und ja, mit Enterprise Social gibt es da spannende Möglichkeiten. Ich freue mich über jeden, der es liest, der mir Feedback gibt. Ich weiß, da gibt es auch sehr viel an Content, das geteilt wird. Andere haben gar nicht die Kapazität. Aber für mich hat sich das ganz gut ergeben. Und für mich ist es auch wichtig, so die Kontinuität zu haben.
Ja? Okay.
Um es auf den Punkt zu bringen, ich mache mir da schon oft 2, 3 Wochen vorher Gedanken, mit welchem Thema will ich mich beschäftigen, was ist aktuell, recherchiere, schreibe zusammen und ja, um die Kontinuität zu haben, hat sich das bei mir ganz gut eingebürgert, dass ich am Sonntag den Artikel dann publiziere. Das ist ja netter Ausgleich zum Business. Ja?
Okay.
Ich habe natürlich auch andere Dinge, die mir Spaß machen. Meine Frau lacht doch immer wieder, aber ich gerade in Bezug auf unser Business. Wir sitzen sehr viel am Tisch, vom Monitor, vom Rechner. Ich mache sehr gern Gartenarbeit. Ja. A, Bewegung an der frischen Natur. Und ich bringe es immer auf den Punkt, in unserem Job, wir arbeiten oft an Projekten. Ja. Wir kennen es, große Projekte, große Engagements. Da arbeitet man dran in Hunderten von Stunden über Jahre. Ja, irgendwann wird dann das Ergebnis erzielt, der Deal abgeschlossen, man freut sich drüber. Aber bei der Gartenarbeit zum Beispiel arbeite ich 2 Stunden an der Hecke und nach 2 Stunden drehe mich um und sehe sofort das Ergebnis. Das ist so ein bisschen die Balance und ich habe für mich auch ganz stark festgelegt, ich brauche die Natur, ich brauche auch das Draußensein als Ausgleich zu unserer starken Tätigkeit im Büro. Ja, ich bin auch jemand, der Zeit für sich selbst braucht. Ich bin zum Beispiel auch sehr gerne einfach in der Früh allein in den Bergen unterwegs, 2-3 Stunden, wo ich keine Menschenseele treffe, wo ich Zeit für mich habe, wo ich meinen Kopf frei bekomme und wo auch ganz viele Ideen für mich entstehen.
Zum Abschluss, wann hast du das für dich entdeckt oder wie bist du auf das gekommen, dass du sagst, das ist das, was ich brauche als Ausgleich?
Klar, das entwickelt sich dann natürlich auch im Laufe der Jahre. Ich war während meiner Jugend- und Studienzeit war ich sehr viel auch surfen und segeln. Dafür finde ich jetzt weniger die Zeit. Tennis ist beispielsweise auch etwas, was mir sehr viel Spaß macht, was auch meine Kinder jetzt für sich entdeckt haben. Aber die Natur, ich habe immer gemerkt, dass ich in der Natur, vor allem im Wald, in den Bergen, mich frei fühle. Und interessanterweise habe ich auch viele wichtige Entscheidungen für mich und viele Ideen in den Bergen für mich gefunden. Und das darf ich auch mitgeben, vielleicht abschließend in sich selbst hineinzuhören, in unserer schnelllebigen, dynamischen Welt, wo von uns allen sehr viel gefordert wird, hört in euch hinein und versucht zu verstehen, wo ihr am besten den Ausgleich findet und wo ihr wirklich Ruhe findet.
Ja, vielen Dank, dass du zu Gast bei uns warst, Bernd. Und in diesem Sinne, das einzige Konstante, die Veränderung.
Herzlichen Dank.